Meine Damen und Herren, ich zunächst einmal bei Ihnen, Mr. Seth, für das freundliche Willkommen zu bedanken. Herr Klünemann, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder einmal hier in Stuttgart einen Vortrag über ein Thema halten zu dürfen, das mir sehr am Herzen liegt, denn die deutsch-französischen Beziehungen, die Aufarbeitung, die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses deutsch-französischen Verhältnisses liegt mir in der Tat sehr am Herzen und hat mich bisher so etwa 20 Jahre meines Lebens gekostet, wobei das im wohlverstandenen Sinne bisher zumindest immer sehr ertragreich und auch sehr hilfreich gewesen ist. Von der Erbfeindschaft zur Entente élémentaire, so heißt das Thema, die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen in der 5. Republik. Angesichts der Vielfalt und der Tiefe dieser Problemstränge habe ich mich entschieden, mich auf das Zusammenwirken der sogenannten Couple franco-allemand zu konzentrieren. Das heißt, das Verhältnis oder das deutsch-französische Verhältnis in der 5. Republik an den Beziehungen der maßgeblichen Staatsmänner zu spiegeln, angefangen von Adenauer und de Gaulle bis hin zu Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Verzeihen Sie mir also den Mut zur Lücke, der bei einem solchen Vortrag tatsächlich notwendig ist, aber ich denke, wir haben ja im Anschluss daran Zeit genug, um, so würde ich mir zumindest wünschen, in eine hoffentlich ertragreiche Diskussion zu kommen. Da ich der Ehemann einer Lehrerin bin, weiß ich, dass der Frontalunterricht zumindest in Nordrhein-Westfalen, wo ich lange gelebt und gearbeitet habe, und auch in Schleswig-Holstein, wo ich jetzt lebe und arbeite, verpönt ist. Also ich denke, Frontalunterricht wird es nicht geben, vielleicht aber umso mehr wirklich einen Austausch im Anschluss an die Dinge, die ich darzulegen habe. Ein eigenartiges, grausames, schönes und großes Abenteuer ist die Geschichte dieser Brudervölker, die mehr als ein Jahrtausend brauchten, um sich anzunehmen, um sich zu vereinen. So rief Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand am 8. Mai 1995 in einer, wie ich finde, sehr bewegenden Rede den Deutschen zu. Lassen Sie sich von mir also in den nächsten etwa 45 Minuten in dieses tausendjährige Abenteuer, in einen sehr kleinen Zeitausschnitt dieses tausendjährigen Abenteuers entführen. 1000 Jahre, werden Sie fragen. In der Tat, Deutschland und Frankreich sind Zwillinge, hervorgegangen aus dem Zerfall des karolingischen Frankenreiches vor etwa 1000 Jahren. Über lange Jahrhunderte prägten Befruchtung und Abstoßung das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen. Verdichtet zu der meines Erachtens höchst fragwürdigen Parole von der Erbfeindschaft, fraß sich dieser Antagonismus, dieser Gegensatz zwischen Deutschen und Franzosen dann in zwei mörderischen Weltkriegen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen ein. Natürlich auch der Franzosen. Erst nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit seinen Verheerungen und Hekatomben menschlicher Opfer konnten, ja mussten, die deutsch-französischen Beziehungen neue Gestalt gewinnen. Das vor allen Dingen deshalb, weil schon die Deutschland und Frankreich umgebende Staatenwelt nur nicht mehr von dem Mit- und Gegeneinander zweier souveräner Mächte, zweier souveräner Staaten geprägt war, sondern ganz überwiegend von den neuen Supermächten, wie man sie damals genannt hat, bis auf den heutigen Tag nennt, mehr oder minder scharf, die USA und die Sowjetunion. Zerstört, notleidend und ohnmächtig schien Europa, die einstige Vormacht der Welt, nur dann eine Zukunft zu besitzen, wenn es die alten Gegensätze überwand und sich zusammenschloss. Eine solche Einigung der europäischen Staaten konnte freilich nur dann gelingen, wenn die beiden wichtigsten dieser beiden europäischen Staaten, zumindest wenn man den Westen dieses Kontinents betrachtet, eben Deutschland und Frankreich, endlich an einem Strang zogen und sich nicht mehr bekriegten, im wahrsten Wortsinn, wie wie sie es dreimal in 80 Jahren getan hatten. Doch von einer solchen Einigung waren die beiden Staaten und natürlich auch die beiden Völker zunächst meilenweit entfernt. Frankreich, die durch Hitler-Deutschland gedemütigte sogenannte Grande Nation, wollte sich mit diesem neuen Status Minor, wie ich das bezeichnen möchte, also dem Herunterfallen von einer Weltmacht auf eine allenfalls auf eine Staatenmacht mittleren Grades, nicht zufrieden geben, strebte noch immer eine gewisse Vormachtstellung in Westeuropa an und hoffte vor allem die deutsche Gefahr, von der man damals sprach, durch Dominanzpolitik und Teilung des vergangenen Deutschen Reiches dauerhaft zu beseitigen. Die Gründung der damals bloß auf Bewährung in die Freiheit entlassene Bundesrepublik Deutschland 1949 blieb weit hinter den französischen Vorstellungen zurück. Durfte der zum Demokraten mutierte Nachbar jenseits des Rheins denn wirklich als geläutert gelten, oder steckte in ihm noch der skrupellose Bosch, fragten sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wenige Franzosen. Nicht Subjekt, bloß Objekt der internationalen Politik, das sie war, fühlte sich die Bundesrepublik verständlicherweise einer anderen Raison verpflichtet. Sie wollte die nicht mehr vorhandene Souveränität natürlich wiedererlangen. Sie wollte Gleichberechtigung in der westlichen Staatengemeinschaft. Sie wollte eine Sicherheitspartnerschaft zu den USA aufbauen und die Mitwirkung an dem von mir schon erwähnten Zusammenschluss Europas. Unterhalb dieses Plateaus der vier wichtigsten außenpolitischen Prioritäten besaß die Aussöhnung mit Frankreich, zumindest für den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, eine herausragende Rolle. Der erste Kanzler dieser Bonner Republik suchte die Annäherung an Frankreich, weil er sie, wie er das selbst einmal genannt hat, als Angelpunkt des europäischen Zusammenschlusses begriff. Also ein sehr instrumenteller Charakter. Deutschland und Frankreich müssen sich aussöhnen, müssen sich verständigen, um dann Europa zu bauen. Zu Beginn seiner Amtszeit liebäugelte Adenauer sogar mit der Schaffung einer deutsch-französischen Union mit gemeinsamer Staatsbürgerschaft. So hat er das in einem berühmten Interview Anfang 1950 mal formuliert. Eine deutsch-französische Staatsbürgerschaft, das muss man sich mal vorstellen. Er dachte sogar an ein gemeinsames Parlament und an eine gemeinsame Wirtschaft. An die Umsetzung solcher visionären Vorstellungen war damals nicht zu denken. Denn das Gift der Erbfeindschaftsideologie wirkte weiter fort. Selbst ein so entschiedener Befürworter der deutsch-französischen Verständigung wie Frankreichs Außenminister Robert Schuman hielt nichts von einer allzu raschen Verbrüderung. Wenngleich Schuman damals zu den nicht eben zahlreichen französischen Politikern zählte, die die Integration des einstigen Erbfeindes in die westliche Staatenwelt als Fundamentalgebot französischer Außenpolitik begriff, behielt eben dieser Robert Schuman zum Nachbarn d'Outre-Rhin Zeit seines Lebens ein höchst ambivalentes Verhältnis. Dennoch war gerade Schuman es, der die historische Konstellation zum Guten wendete, der Zusammenarbeit, ja Freundschaft an die Stelle der historischen Feindschaft setzte. Der entscheidende Durchbruch gelang 1950 mit dem Ihnen ja sicherlich bekannten sogenannten Schuman-Plan, dem Projekt einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Inspiriert von Jean Monnet, dem Generalkommissar für den französischen Wirtschaftsplan, transformierte Robert Schuman mit diesem Projekt in enger Absprache mit Konrad Adenauer europäische Ideale ins Reelle. Kardinale Bedeutung, maßgebliche Bedeutung für Schuman besaßen dabei vor allem politische Überlegungen, die der damalige Außenminister auf die Formel brachte, Zitat, Entgiftung der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland, Sicherung des Friedens, Schaffung eines Klimas der Zusammenarbeit in Richtung Europa. Gegenüber Adenauer äußerte sich Schumann noch drastischer. Der Grund für seinen wagemutigen Schritt der Veröffentlichung eines solchen Projektes, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sei die Notwendigkeit, Frankreichs Furcht vor deutscher Rache auszuräumen. So Schumann im Mai 1950. Frankreichs Furcht vor deutscher Rache auszuräumen. Per Geheimmission ins Bild gesetzt zögerte Adenauer denn auch keinen Moment, diese Offerte zur Mitarbeit an einer Montanunion anzunehmen. Die von interessierten Kreisen betriebene Mythenbildung um die Männer, die diesen Schumann-Plan ins Werk setzten, verliert meines Erachtens ihren Glanz, wenn man erkennt, dass die Protagonisten trotz aller idealistischen Ambitionen, die ich Ihnen nicht absprechen möchte, vor allem handfeste nationale Ziele verfolgten, sowohl Adenauer als auch Schumann. Im Kern stellte dieses Projekt einer Montanunion nämlich für beide Politiker ein multifunktionales Vehikel dar. Durch die gegenseitige Kontrolle von Kohle und Stahl, das war damals wie auch heute im Wesentlichen zumindest die Grundstoffe der Rüstungsindustrie, diente das Projekt dem Frieden. Darüber hinaus sollte oder glaubte man, dass man auf der Basis einer solchen europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in einem zweiten Schritt weitere Wirtschaftsgebiete vergemeinschaften könnte, also die europäische Einigung weiterbauen könnte, möglicherweise auf der Basis einer Wirtschaftsgemeinschaft dann sogar eines Tages zu einer politischen Gemeinschaft Europas kommen können. Nicht alle diese Ziele sollten beide Staatsmänner bekanntlich erreichen, denn innenpolitisch war ihre Europapolitik, war ihre Marschroute in Deutschland wie in Frankreich keineswegs unumstritten. Die Westbindung und damit die europäische Einigung verbaue der Bundesrepublik den Weg zur Wiedervereinigung, wetterte etwa 1950 stellvertretend für viele Bundesbürger der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher. Diese Westbindung und die europäische Einigung böte sogar den Deutschen die Chance, Frankreich in einen Krieg zwecks Rückeroberung der deutschen Ostgebiete hineinzuziehen, donnerte zur selben Zeit der damalige französische Staatspräsident Vincent Auriol. Als der Kalte Krieg nach dem Tod des sowjetischen Diktators Stalin 1953 in eine erste Tauwetterperiode hineinging, kühlte die Sehnsucht nach der europäischen Einigung, nach einem europäischen Bundesstaat dramatisch ab. Dass im selben Jahr, 1953, von Parlamentariern der Montanunionstaaten, das waren also diese sogenannte kleine Sechsergemeinschaft, Frankreich, die Bundesrepublik, die drei Benelux-Staaten und Italien, als Parlamentarier dieser sechs Staaten ein Statut für eine europäische politische Union ausgearbeitet haben, so etwas wie einen Verfassungsentwurf, von dem wir ja vor einigen Jahren wieder gehört haben, damals gab es den bereits, 1953, kurz nachdem dieser Verfassungsentwurf vorlag, wurde das Projekt einer europäischen politischen Gemeinschaft von den damaligen Regierungen der nämlichen Staaten, der sechs Staaten, aus Sorge um ihre nationalen Kompetenzen auf Eis gelegt. Und der 1952 unterzeichnete Vertrag über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, das Projekt einer Europaarmee, von der wir bis auf den heutigen Tag ja nichts Näheres mehr gehört haben. Damals gab es einen solchen Vertrag für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Dieser Vertrag scheiterte 1954 am Widerstand der französischen Nationalversammlung. Erfüllt von der Furcht vor einem Abdriften der Bundesrepublik nach Osten, schmiedeten die vier Westmächte, also Frankreich, Großbritannien, die Bundesrepublik und die USA, kurz nach dieser Entscheidung der französischen Nationalversammlung eine Ersatzlösung für die nun notwendige europäische Anbindung der Bundesrepublik. Mit den sogenannten Pariser Verträgen im Oktober 1954 wurde die Bundesrepublik, wurde Westdeutschland vom Besatzungsstatut befreit und dann ja in die Atlantische Allianz, also in die NATO aufgenommen. Seit dem Inkrafttreten dieser sogenannten Pariser Verträge 1955 gewann das deutsch-französische Verhältnis neue Konturen. Als Partner, als neuer Partner des Westens agierte die Bundesrepublik nun auch mit Frankreich auf Augenhöhe. Frankreich war nicht mehr Besatzungsmacht, genauso wenig wie die übrigen westlichen Staaten. Und in den politischen Beziehungen zwischen beiden Regierungen entwickelte sich nun so etwas wie eine Bonentente franco-allemande. So hat das einer der vielen Außenminister der Vierten Republik einmal genannt, Antoine Pinay. Der bilaterale Handel zwischen beiden Staaten begann allmählich zu florieren. Städtepartnerschaften schufen eine Basis für direkte menschliche Kontakte. Und die allmähliche Beseitigung des Visumzwangs, den es damals immer noch gab, in den 50er Jahren zwischen Deutschland und Frankreich, erleichterte den Reiseverkehr. Der Machtantritt Charles de Gaulles, vorhin war schon davon die Rede, Mitte 1958, schien diese Errungenschaften massiv zu gefährden, ja die deutsch-französischen Beziehungen in längst überwunden geglaubte Zeiten zurückzuwerfen. In der westdeutschen Öffentlichkeit herrschte ein verbreiteter Anti-De Gaulle-Komplex. Damalige deutsche Zeitungen waren dumm genug, De Gaulle mit Hitler zu vergleichen. Und selbst Adenauer brachte dem General zu Anfang, nachdem De Gaulle am 1. Juni 1958 das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hatte, tiefstes Misstrauen entgegen. De Gaulles Name stand in den Augen des Kanzlers für eine auf Grandeur und Prestige abzielende Politik der nationalen Unabhängigkeit, die die Bemühungen zu Beginn des Jahrzehnts um einen föderalen Aufbau Europas, eine Europaarmee, eine europäische politische Gemeinschaft zerstört hatte. Einem Damaskus-Erlebnis gleich, so möchte ich das bezeichnen, wich Adenauers Argwohn gegenüber De Gaulle dann nach der ersten persönlichen Begegnung vor ziemlich genau 50 Jahren, am 15. September 1958 in Colombey-les-Deux-Églises, dem Landsitz De Gaulles, wenn man es so bezeichnen will. Wirkliches Zutrauen fasste Adenauer dann im Zuge der wenig später ausbrechenden zweiten Berlin-Krise, denn De Gaulle stand ihm in dieser Krise, die ja bis weit über das Jahr 1961 nach dem Mauerbau etwa bis 1962 ging, mit Festigkeit bei. Die anderen westlichen Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien, die Briten noch mehr als die Amerikaner, begegneten der sowjetischen Pressionspolitik dagegen mit einer Politik des Appeasement. De Gaulle tat das nicht aus Altruismus. Und als Politiker wird man wahrscheinlich nie etwas aus Altruismus tun, sondern aus Kalkül. Er stellte nämlich seine Hilfe zugunsten der Bundesrepublik in den Dienst seiner überaus ehrgeizigen europapolitischen Ambitionen. Charles de Gaulle leitete die Vision eines ökonomisch, politisch wie militärisch geeinten Europa vom Atlantik bis zum Ural, wie er das wiederholt bezeichnet hat, wobei ihm kein supranationaler Bundesstaat vorschwebte, sondern ein Staatenbund, in dem der Takt nicht von der Brüsseler Technokratie, die ihm zutiefst verhasst war, sondern von den Regierungen angegeben würde. In der Literatur ist immer wieder von dieser Metapher, dem Europa der Vaterländer, die Rede, das De Gaulle im Kopf gehabt habe. Meiner Meinung nach ist das völlig falsch. Er selbst hat diesen Begriff nie benutzt. Im Gegenteil, er hat sich mehrfach entschieden davon distanziert, weil für ihn ein solches Europa der Vaterländer eine viel zu aufgeladene Metapher gewesen ist. Den Begriff, den er selbst immer benutzt hat, war das Europa der Staaten, was für ihn etwas ganz anderes war. Die Grundbedingung einer solchen politischen, ökonomischen wie militärischen europäischen Gemeinschaft war für ihn die Entente zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Denn das waren die beiden Staaten, die für ihn in Europa nur zählten, zumindest im westlichen Teil des Kontinents. Das andere waren Staaten zweiter, dritter Ordnung, Quantité négligeable, wie er das genannt hat. L'Allemagne à l'Iran cassé, Et ne peut avoir d'ambition conquérante avant longtemps. Die Deutschen haben die Knochen zerbrochen, so übersetze ich das mal sehr frei, und können auf lange Sicht hin keine ehrgeizigen politischen Ambitionen mehr hegen. So äußerte sich Charles de Gaulle wenige Tage nach seinem Treffen mit Adenauer in Colombelles-du-Siglis, natürlich nicht gegenüber dem Bundeskanzler, sondern im Kreis seiner eigenen Berater. Diese historische Chance, Deutschland liegt am Boden und Frankreich hat ihm eine gewisse Überlegenheit. Diese historische Chance müsse Frankreich nutzen und das deutsch-französische Verhältnis nun auf eine ganz neue Basis stellen, um dann gemeinsam Europa zu bauen. Das war seine Vorstellung. Auf der Basis einer möglichst engen deutsch-französischen Entente Europa zu bauen, um dieses Europa zu einem globalen, heute würde man sagen Global Player zu machen, einen globalen Machtfaktor zu entwickeln. Gleichberechtigt neben den Supermächten USA und Sowjetunion. Ausgesprochen enttäuscht über die Weigerung der USA und der Briten, Großbritannien, Frankreich mehr Mitsprache in den weltpolitischen Fragen zuzugestehen, machte sich de Gaulle dann nach seiner Wahl zum ersten Präsidenten der neuen Fünften Republik. Die Amtsübernahme fand, glaube ich, am 8. oder 9. Januar 1959 statt. Dann daran, dieses Konzept konkret umzusetzen. Er forcierte nun den Aufbau einer französischen Nuklearstreitmacht, mit deren Hilfe er gegenüber den USA und der Sowjetunion von gleich zu gleich agieren wollte. Also die Force de Frappe war für ihn vor allen Dingen ein politisches Mittel, um einfach Machtpolitik ausüben zu können. Ein Jahr darauf, 1960, lud er dann die westeuropäischen Partner, also immer noch die kleine Sechstergemeinschaft, dazu ein, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einem politischen und militärischen Bündnis umzubauen. Als die Benelux-Staaten und Italien ihm die Gefolgschaft verweigerten, unterbreitete de Gaulle Adenauer dann 1962 das Angebot, statt dieser Sechserunion eine Zweierunion zu bilden. Indem ausgerechnet der einst erste Resistancekämpfer gegen Hitler-Deutschland die Aussöhnung mit den Deutschen propagierte, machte er sie für seine eigenen Landsleute, für die Franzosen, politisch und psychologisch unangreifbar. Wir werden die Versöhnung beider Völker feierlich besiegeln, offenbarte de Gaulle seinen Mitarbeiter. Les Français et les Allemands doivent devenir des frères, so de Gaulle 1962. Die Deutschen und die Franzosen müssen Brüder werden. Konrad Adenauer wusste, dass eine solch bilaterale Allianz, eine zweiseitige Allianz zwischen Deutschland und Frankreich, seiner gesamten Außenpolitik, wie er sie seit 1949 betrieben hatte, zuwiderlief. Und dass eine solche Allianz auch in der Bundesrepublik nicht gewünscht war, weder von den Parteien noch von der Öffentlichkeit. Das war jetzt kein Votum gegen die Aussöhnung, sondern das war ein Votum gegen eine solche zwischenstaatliche Allianz, die ja notwendigerweise die Bundesrepublik von ihren übrigen westlichen Partnern weiter entfernt hätte. Dennoch stimmte er dem Angebot de Gaulle zu. Nicht aus Frankophilie, sondern aus Angst. Der Angst, dass der nukleare Habenichts Bundesrepublik Deutschland im Kalten Krieg äußeren Bedrohungen schutzlos ausgeliefert sein würde. Der Angst, den einzigen echten Freund und Partner in der Berlin-Krise doch noch verlieren zu können. Und der Angst, und das spricht für die Ambivalenz des Frankreich-Bildes oder des de Gaulle-Bildes von Konrad Adenauer, dass sich dieses Frankreich im Falle einer deutschen Ablehnung oder dass sich de Gaulle im Falle einer deutschen Ablehnung möglicherweise den Sowjets oder den Russen in die Arme werfen könnten. Diese alte französisch-russische Allianz seit 1893 Bestandteil. Adenauer war Geburtsjahr 1876, er kannte dieses französisch-russische Verhältnis, hat es in seinem gesamten politischen und sozialen Leben wie eine politische Konstante wahrgenommen und er glaubte immer noch, bis zu seinem Tod im Prinzip, meiner Meinung nach durchaus zu Recht, dass sich dieses Frankreich aufgrund seiner gesamten, oder das Frankreich de Gaulle aufgrund seiner gesamten politischen Anlage her, eines Tages eventuell aus dem Westen herauslösen könnte und dann eine gemeinsame Sache mit der Sowjetunion machen könnte. Das waren die drei Hauptgründe, die ihn dazu bewogen haben, 1962 auf das Angebot de Gaulles einer deutsch-französischen Allianz einzugehen. Ungeachtet der wachsenden, massiven Widerstände in seiner eigenen Regierung, im Bundeskabinett, wie auch in den Bonner Parteien, beschloss Adenauer dann Anfang 1963, diese deutsch-französische Kooperation in einem Staatsvertrag feierlich zu besiegeln. Innenpolitisch war Adenauer damals schwer angeschlagen, Stichwort lautet die Spiegel-Affäre, vielleicht werden Sie sich daran erinnern. Außerdem wurde er von seiner eigenen Partei zum baldigen Rücktritt gedrängt. Adenauer hoffte vor diesem Hintergrund, war damals mittlerweile 87 Jahre, das deutsch-französische Verhältnis so auf Dauer festigen zu können. De Gaulle stimmte ihm sofort zu, als Adenauer ihm den Vorschlag unterbreitet, dieses deutsch-französische Verhältnis tatsächlich im Sinne eines Staatsvertrages von beiden Parlamenten besiegelt abzusegnen. Denn auch de Gaulle sorgte sich darum, dass dieses Werk der Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen von zukünftigen Bundesregierungen nicht fortgesetzt würde. Für einen Strauß, Franzose war damit gemeint, oder einen Erhard, Ludwig mit Vornamen, gelte die fundamentale Überzeugung, dass Deutschland wieder salonfähig sei. So hieß es damals in einem Geheimdokument des französischen Außenministeriums. Solange die Geschicke der Bonner Republik von Adenauer gelenkt würden, müssten die deutsch-französischen Beziehungen sorgsam gepflegt werden, um so die Deutschen so fest wie möglich an Frankreich zu binden. Wenn Adenauer erstmal sein Amt abgegeben hätte, glaubte man nicht mehr zu wissen, ob sich weitere zukünftige Bundesregierungen noch in seinem Sinne für die deutsch-französische Verständigung einsetzen würden. Am 22. Januar 1963 vollzogen dann ja die beiden großen Staatsmänner den geschichtsmächtigen Akt, die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. Sie hofften beide auf eine möglichst rasche Inkraftsetzung, unterschätzten aber ganz offensichtlich die politischen Widerstandspotenziale. Von Washington bis Moskau und auch in Bonn fiel das Urteil über das Abkommen weitgehend negativ aus. Die durch Pressepolemiken nach dem Motto, wir sind für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen und gleichzeitig gegen diesen Vertrag, angeheizte Stimmung griff in der Bundesrepublik rasch auf den Bundestag über, dem nun die Aufgabe oblag, diesen deutsch-französischen Vertrag zu ratifizieren. Das Parlament fühlte sich in gewisser Weise in einer Zwickmühle. Wenn man diesen Vertrag abgelehnt hätte, wäre das natürlich ein Affront gegenüber Frankreich gewesen und das Werk der deutsch-französischen Versöhnung auf Jahre hin zerstört. Obwohl es Politiker gab, die damals gesagt haben, dieser Vertrag kann nie und nimmer in Kraft treten. Darauf hat man sich dann nicht verständigt, sondern man hat dann gewissermaßen einen Ausweg gesucht und gefunden, indem man im Gesetz zu diesem Vertrag oder dem Gesetz zu diesem Vertrag eine Präambel vorgeschaltet hatte. Und in dieser Präambel wurden dann eben die multilateralen Verpflichtungen in der NATO, gegenüber den Briten, gegenüber Großbritannien, gegenüber den USA stark herausgestellt. Damit gleichzeitig und implizit, ohne das zu sagen, die bilaterale oder der bilateralen Allianz die Spitze gebrochen. Mit der Étroite Entente franco-allemande hatten Adenauer und de Gaulle in die Politik und Psychologie ihrer Völker ein grundlegend neues Element eingeführt und dennoch verfehlten sie am Ende ihr Ziel, weil sie die politische Umwelt überfordert hatten. Nach dem Rücktritt Konrad Adenauers, Oktober 1963, gerieten die deutsch-französischen Beziehungen in eine dreijährige Periode dauernder Konflikte, die sich hauptsächlich in der Europapolitik, aber auch in der Ostpolitik und der Sicherheitspolitik entluden. Verantwortlich dafür zeichneten sowohl tiefgreifende Veränderungen der Staatenwelt als auch die nicht kompatiblen außenpolitischen Konzepte der Regierungen in Bonn und Paris. Der schon von seiner Statur Grandeur personifizierende General, Machtpolitiker par excellence, visierte nämlich nun ein die Nationalstaaten überwölbendes europäisches Europa, in Europe européenne an, in dem die nationalstaatlichen Kompetenzen letztlich erhalten bleiben sollten, und ein Europa, das sich gleichberechtigt neben den Weltmächten auf der globalen Bühne positionieren sollte. Bundeskanzler Ludwig Erhard, durch und durch ein Homo economicus, zielte demgegenüber auf ein supranationales Europa und der Leichen und der Freien. Das war seine zentrale Metapher für seine gesamte Europapolitik. Wir wollen ein Europa der Freien und der Gleichen, ohne Hierarchien und demokratisch und frei. In enger Anlehnung an die USA. Macht, gleich welche Art, zutiefst verabscheuend, sah Erhard die Lösung der globalen Probleme in der Verwirklichung eines von Protektionismus befreiten Welthandels. Das gesamte politische Denken eines Charles de Gaulle war Erhard völlig fremd. Und so verliefen dann auch die entsprechenden Unterredungen zwischen ihnen, zwischen 1963 und 1966. Die Stunde der Wahrheit zwischen beiden Politikern, wie für das deutsch-französische Verhältnis der 60er Jahre, manchmal möchte man sagen, für die Zeit seither überhaupt, schlug im Juli 1964, als de Gaulle der Bundesregierung bei einem Besuch am Rhein die Einigung Europas und die Einigung eines von Amerika emanzipierten Europa vorschlug. Sein Versuch, das Bundeskabinett mit einem wahrhaft grandiosen Plädoyer für eine deutsch-französische Union aufzurütteln, endete im Eklat, im Gefühl, zu einer Option für Frankreich gezwungen zu werden, wusste Ludwig Erhard nichts zu erwidern, blieb stumm und ließ diesen historischen Moment einfach verstreichen. Trotz massiver Pressionen von Seiten der sogenannten deutschen Gaullisten, dazu gehörte Adenauer oder auch Franz Josef Strauß, die ganz im Sinne General de Gaulles so eine deutsche-französische Union schaffen wollten, um darauf aufbauend eine europäische Union zu konzipieren, hielt Erhard diesen Kurs jahrelang aufrecht. Man wird ihm zugutehalten müssen, dass er sich darin einig wusste, sowohl mit der Mehrheit der deutschen Politiker als auch mit der deutschen Öffentlichkeit, zumindest der veröffentlichten Meinung, für die die transatlantische Partnerschaft, das Verhältnis zu den USA, eindeutig und absolute Priorität gegenüber den deutsch-französischen Beziehungen besaß. Entrüstet über die von ihm so empfundene Amerika-Hörigkeit ging de Gaulle dazu über, der Bundesrepublik, ich nenne das einmal so, politische Daumenschrauben anzulegen. Durch seine Politik des leeren Stuhls in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft brachte er diese Gemeinschaft 1965 an den Rand des Ruins. Er bahnte engere Kontakte zur Sowjetunion an, genau das, was Adenauer immer befürchtet hat. Er reiste 1966 in die Sowjetunion als erster, zweiter maßgebender westlicher Politiker. Und Frankreich tritt aus der militärischen Integration der NATO aus. 1966. Also hier genau die Schritte aus dem Westen heraus, die Adenauer immer befürchtet hat. 3 Jahre nach dem Abschluss des Élysée-Vertrages hatte dieses Abkommen sowohl Geist als auch Substanz verloren. Die einzige Wirkung dieses Abkommens bestand noch darin, dass der von diesem Vertrag ausgeübte Zwang zur Konsultation, das war in dem Vertrag so festgeschrieben, bestimmten regelmäßigen Abständen mussten die Regierungen sich treffen, genau dieser Zwang zur Konsultation hielt beide Regierungen davon ab, völlig miteinander zu brechen. Der Amtsantritt der Großen Koalition, der ersten in Deutschland, so wird man sagen müssen, Ende 1966, ließ beiderseits des Rheins die Hoffnung auf Besserung aufkommen. Schon die Frankophonie von dem neuen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und dem damaligen Außenminister Willy Brandt wurde in Paris als günstiges Zeichen gedeutet. Auch die Bereitschaft der neuen bundesdeutschen politischen Spitze der Entspannungspolitik gegenüber Osteuropa, ganz wie de Gaulle es wollte, größeres Gewicht zu geben, stimmte an der Szene zuversichtlich. Dieser Klimawechsel konnte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grenzen der Kooperation zwischen den Regierungen, zwischen den Staaten, trotz aller vollmundigen Rhetorik eng gesteckt blieben. De Gaulles zweifaches Veto gegen einen EWG-Beitritt Großbritanniens, gegen den massiven Widerstand der Bundesregierung, der Bundesrepublik, de Gaulles entschiedenes Drängen auf die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, der Flirt mit dem ewigen Russland, ich sprach gerade seinen Besuch in Moskau 1966 an, all das ließen die Euphorie des Neuanfangs bald versiegen. Anders als Kurt Georg Kiesinger, der die Deutschen und Franzosen in einer, wie er es genannt hat, Schicksalsgemeinschaft gegenüber einer sowjetischen Gefahr sah, wähnte de Gaulle beide Völker in einer Interessengemeinschaft gegenüber einer amerikanischen Herausforderung. Nicht der Wodka, sondern der Whisky-Betöre, die Europäer, warnte de Gaulle 1967. Und da sehen Sie die völlig andere politische Perspektive. Keine Gefahr aus dem Osten, sondern eine Herausforderung aus dem Westen. Der müssen wir uns stellen. Damals hat gerade in Mitte der 60er Jahre hat ein Buch von Jean-Jacques Servan-Schreiber in Frankreich mächtig Furore gemacht, Le Défi Américain, heute noch sehr lesenswert. Das war der Geist, den de Gaulle damals auch geprägt hat. Kurt-Georg Kiesinger verschloss sich derartigen Mahnungen keineswegs. Die arrogante Art, wie die USA mitunter gegenüber ihren Bündnispartnern auftraten, also keineswegs etwas nur sehr zeitgenössisches, sondern damals durchaus ein Problem zwischen Europäern und Amerikanern, empörte Kiesinger genauso wie das atomare Komplizentum, wie er das genannt hat, zwischen den USA und der Sowjetunion. Und dennoch kam eine Aufnahme des von de Gaulle wiederholt vorgebrachten Angebots einer präferentiellen Zusammenarbeit für ihn aus Rücksicht auf die übrigen westeuropäischen Partner und eben auch das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht in Frage. Exponiert an der Nahtstelle des Ost-West-Konflikts durfte die Bundesrepublik sich seines Erachtens weder auf eine gaullistische noch auf eine atlantische Karte festlegen lassen. Doch von einem solchen, nenne das einmal bündnispolitischen, sowohl als auch, Deutschland braucht ein gutes Verhältnis zu den USA wie zu Frankreich, gab de Gaulle sich nicht zufrieden. Er wollte das Entweder-Oder. Nun entscheidet euch Deutschen endlich. Zugunsten Frankreichs oder den USA, aus seiner Sicht natürlich am besten zugunsten Frankreichs. Und genau mit dieser Politik setzte er die Bundesrepublik weiter unter Druck. Ende 1968 drohte das von de Gaulle selbst einst gerühmte Wunder der deutsch-französischen Aussöhnung vollends zu zerplatzen. Zum ersten, aber wie wir ja heute wissen, nicht zum letzten Mal gerieten beide Staaten durch eine europäische Währungskrise in einen heftigen Streit. Als die Bundesregierung nämlich allen hartnäckigen Forderungen nach einer Aufwertung ihrer D-Mark widerstand und damit erstmals in ihrer gesamten Geschichte ihre wirtschaftliche Stärke in politische Macht umsetzte, brach in Frankreich die Furcht vor einer deutschen Hegemonie aus. Die Germanen drückten ihren Brustkorb wieder heraus, entrüstete sich ein französischer Botschafter. Pardon, Monsieur Set. Allein der französischen Selbstüberwindung hätten die Deutschen es zu verdanken, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg darauf verzichtet habe, Rache zu nehmen, wetterte de Gaulle gegenüber Kiesinger. Geschockt über diese scharfen Attacken sah der Bundeskanzler seine gesamte Frankreich-Politik in Trümmern. Mit dem Rücktritt des Generalpräsidenten im Frühjahr und dem Auseinanderbrechen der Großen Koalition im Herbst 1969 wurden die Karten der deutsch-französischen Beziehungen neu gemischt. Erstmals von einer sozialliberalen Koalition regiert, gewann die Bundesrepublik durch die neue Ostpolitik Willy Brandts international erheblich an Statur, löste Frankreich als Vorreiter der Entspannungspolitik ab. Angesichts dieser Machtverlagerung war es nicht von Vorteil, dass sich das Verhältnis zwischen den führenden Persönlichkeiten in Bonn und Paris, dem Gaullisten Georges Pompidou, dem neuen Präsidenten, und eben Bundeskanzler Willy Brandt, ausgesprochen schwierig gestaltete. Nie wieder hätte er so viel Schweigen übersetzen müssen, bekannte später einmal ein Dolmetscher über die politischen Konsultationen zwischen Pompidou und Willy Brandt. Um die Verschiebungen der bilateralen Machtbalance in Grenzen zu halten, zielte Pompidou ganz auf die industrielle Modernisierung Frankreichs. Die politischen Beziehungen zur Bundesrepublik deklarierte er nur noch als grundlegend, was Brandt durchaus recht war, weil damit nach Jahren enttäuschter Erwartungen eine Rückkehr zu größerem Realismus möglich schien. Fixiert auf die beiden Weltmächte spielte Frankreich im politischen Kalkül Willy Brandts ohnehin nur eine nachgeordnete Rolle. Er wusste freilich sehr genau, dass er nur mit einem konstruktiven Verhältnis zu Frankreich die bisher erreichten Ergebnisse der Aussöhnung zum Nachbarn bewahren und vor allem seine neue Ostpolitik nach Westen absichern konnte. In enger Absprache mit Georges Pompidou ergänzte Brandt daher seine Öffnung nach Osten durch intensive Bemühungen um eine Erweiterung und Vertiefung der europäischen Gemeinschaft. Diese Bemühungen erlebten 1973 einen schweren Rückschlag. Als die Vereinigten Staaten von Amerika nämlich im Zuge des Endes des Vietnamkrieges daran gingen, das Verhältnis zur EWG neu zu gestalten, generell ihre Weltpolitik neu zu gestalten und der EWG, den europäischen Partnern, bloß die Rolle einer Regionalmacht zuzumessen, geriet die von Brandt selbst so bezeichnete Entente élémentaire zwischen der Bundesrepublik und Frankreich in schwere Turbulenzen. In der Absicht, sein eigenes Land vor den Unbilden des amerikanischen Hegemonialgebarens zu schützen, trachtete Pompidou nun in geradezu gaullistischer Manier danach, Westeuropa zu einem eigenständigen Machtfaktor der Weltpolitik aufzubauen. Doch die Bundesregierung, die Bundesrepublik, verweigerte ihm einmal mehr die Gefolgschaft. Der Tod Georges Pompidous, für die Öffentlichkeit sehr plötzlich am 2. April 1974, und der Rücktritt Willy Brandts ebenso überraschend für die Öffentlichkeit Anfang Mai 1974, wenige Wochen später, boten dann die Gelegenheit für einen Neuanfang im deutsch-französischen Verhältnis. In Bonn und Paris bestimmten nunmehr Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt die Richtung der Politik. Weniger Visionäre, denn scharfsinnige Analytiker, redeten der liberale Präsident und der sozialdemokratische Bundeskanzler einer politischen Vernunft-Ehe aus Neigung, so nannte man das damals, das Wort. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Erdölkrise des Jahres 1973, werden sich sicherlich noch, also sich das, nein, nicht alle, aber doch fast alle an den ersten autofreien Sonntag im November 1973 erinnern. Im Zuge dieser Erdölkrise und der weltwirtschaftlichen Verwerfungen trachteten Schmidt und Giscard vornehmlich daran, Europas Handlungsfähigkeit überhaupt zu sichern und die Integration, die Einigung der Sechsergemeinschaft, die dann zu einer Neuname-Gemeinschaft wurde oder geworden war, 1973 pragmatisch voranzubringen. Die von der Sowjetunion begonnene Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen, atomaren Mittelstreckenraketen und vor allen Dingen dann auch der Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter 1976 bis 1977 gaben Schmidt und Giscard zusätzlichen Schwung. Überzeugt von der Notwendigkeit, diesen Krisenmechanismus der europäischen Gemeinschaft zu stärken, brachten sie bekanntlich ein neues Projekt auf den Weg, das Projekt des europäischen Währungssystems, der Vorläufer der Währungsunion, und initiierten darüber hinaus die Bildung des Europäischen Rates, also das Gremium in Europa, das ja bis auf den heutigen Tag die Marschroute der Europäischen, heute nennen wir es Europäische Union, damals Europäische Gemeinschaft, entschied und entscheidet. Schmidt und Giscard bemühten sich nach Kräften, den immer dünneren Draht zwischen Ost und West nicht abreißen zu lassen und zelebrierten auch mit ihrer öffentlich zelebrierten Freundschaft leisteten damit dem Eindruck eines kopernikanischen Wandels der deutsch-französischen Beziehungen Vorschub. Fotos von einem Bundeskanzler und einem französischen Staatspräsidenten am Kamin bzw. an der Bar im Privathaus des Bundeskanzlers Hamburg-Langenhorn, Sie haben die Fotos vielleicht selbst noch im Kopf, die hat es bis dahin nicht gegeben. So etwas war völlig undenkbar, dass die Öffentlichkeit solche Fotos hätte sehen können. Wahrscheinlich gab es sie auch gar nicht auf dieser privaten Ebene. Freilich, das gilt es festzuhalten, gärten im gesellschaftlichen Verhältnis durchaus noch Vorbehalte zwischen Deutschen und Franzosen. Wie groß diese Vorbehalte sein konnten, zeigte sich 1976, als Teile der französischen Gesellschaft, der Bundesrepublik, Foltermethoden im Kampf gegen die RAF, gegen die Rote Armee-Fraktion, vorwarfen. 3 Jahre später unterstellten Frankreichs Kommunisten und die Gaullisten in einer merkwürdigen, fast unheiligen Allianz dem eigenen Präsidenten Giscard im Vorfeld der Direktwahl zum Europaparlament ein supranationales Europa unter deutscher Hegemonie errichten zu wollen. Jean-Paul Sartre reiste bekanntlich nach Stuttgart-Stannheim hier oben, um mit Andreas Baader zu sprechen, und er hat sich danach, das war der bekannte, berüchtigte deutsche Herbst, sehr, sehr kritisch über das deutsche Justizwesen ausgelassen. François Mitterrand, der spätere Präsident, auf den ich hier noch zu sprechen komme, hat 1976 bereits vor dem Hintergrund des sogenannten radikalen Erlasses in Frankreich ein Komitee gegen den deutschen radikalen Erlass bzw. zur Stärkung der deutschen Bürgertugenden, so nenne ich es einmal, gegründet, was ihm von seinem damaligen Freund, der das ganz bewusst in Anführungsstriche Willy Brandt, nicht nur freundliche Briefe eingebracht hat. Giscard verwahrte sich gegen diese Wiederbelebung alter Klischees, Ressentiments, rühmte die deutsch-französische Schicksalsgemeinschaft und nahm damit wieder jene Vokabel auf, die Kurt Georg Kiesinger meines Wissens als erster deutscher bzw. französischer Staatsmann benutzt hat. Besorgt um die zunehmenden Friktionen zwischen den Supermächten vor dem Hintergrund des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan 1979, unternahmen beide Staatsmänner dann den Versuch, die Kooperation zwischen beiden Regierungen noch enger zu gestalten. Die Umsetzung ihres höchst anspruchsvollen Programms einer so eng wie möglich gestalteten deutsch-französischen Entente im militärischen, im ökonomischen, im politischen, auch im kulturellen Bereich blieb ihnen dann jedoch verwehrt, weil Giscard bei den Präsidentschaftswahlen 1981 seinem Herausforderer, den gerade erwähnten François Mitterrand, unterlag. Für ihn und nicht nur für ihn durchaus überraschend. Der Einzug des ersten Sozialisten in den Élysée-Palast seit 1954 löst im deutsch-französischen Verhältnis erhebliche Irritationen aus. Der neue Präsident, François Mitterrand, setzte zwar auf außenpolitische Kontinuität, allein der Bundesrepublik im außenpolitischen Koordinatenkreuz eine besondere Rolle zuzugestehen, dazu war er nicht bereit. Seine stetig wiederholte Formel lautete «Une bonne entente, oui, aber keine Achse Bonn-Paris». Nach gut einem Jahr, 1982-83, nötigten ihn die inneren Schwierigkeiten beider Staaten, Frankreichs wie der Bundesrepublik, dazu, einen Kurswechsel vorzunehmen. Frankreich geriet damals wieder einmal in gefährliche finanzpolitische Strudel, die es nur dank Bonner Stützungsmaßnahmen in den Griff bekam. Und in der Bundesrepublik zerbrach die Debatte über den NATO-Doppelbeschluss den sicherheitspolitischen Konsens, was aus der französischen Perspektive die Gefahr eines deutschen Nationalneutralismus heraufbeschwor. Die Friedensbewegung die sich nun allmählich etablierenden Grünen, der Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss, all das wurde in Frankreich mit größtem Argwohn beobachtet. Kurz nach dem Sturz Helmut Schmidts nutzte Mitterrand dann ja die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Élysée-Vertrages dazu, der neuen Bundesregierung unter Helmut Kohl im Kampf gegen die inner- wie außerparlamentarische Opposition den Rücken zu stärken, und zwar mit seiner berühmten Rede im Bundestag am 22. Januar 1983. Unsere gesellschaftlichen Vorstellungen, unser politisches Engagement und, wer weiß, unsere Charaktere. Alles musste uns a priori trennen, schrieb der Sozialist Mitterrand später einmal über den Christdemokraten Helmut Kohl. Dennoch leiteten sie gemeinsam eine neue Blütezeit in den deutsch-französischen Beziehungen ein und trugen maßgeblich dazu bei, die europäische Gemeinschaft von ihrer seit Jahren schwerenden Eurosklerose, so nannte man das damals, zu heilen. In ihrem ausgeprägten Gespür für die Bedeutung der Geschichte im Leben ihrer Völker und für die Wirkungskraft symbolischer Gesten reichten sie sich dann ja 1984 in Verdun über den Gräbern von Hunderttausenden gefallener Soldaten demonstrativ die Hände. Unter Rückgriff auf die Ursprünge der Zwillinge Deutschland und Frankreich erhob Mitterrand das bilaterale Verhältnis einmal mehr zur Schicksalsgemeinschaft, auch er bediente sich dieses Begriffes, und übertrug Deutschen und Franzosen die Pflicht, eine europäische Union zu bauen. In evidentem Gegensatz zur stimmigen Chemie, ein Begriff, den Kohl ja immer wieder benutzt hat, auf der Ebene der Regierungen, kam es zwischen den Gesellschaften Mitte der 1980er Jahre zu neuerlichen kognitiven Dissonanzen, nennt man das etwas hochtrabend in der Wissenschaft. Wenngleich Jugendtransfers oder Städtepartnerschaften ihnen die Möglichkeit boten, sich immer besser kennenzulernen, überzogen sich Deutsche und Franzosen abermals mit Klischees. Frankreichs Fortschrittsgläubigkeit und der weit verbreitete Konsens über die zivile und militärische Nutzung der Atomkraft stießen in der Bundesrepublik damals auf großes, um nicht zu sagen größtes, Unverständnis. Im Gegenzug dazu sorgte sich mancher Franzose beim Blick auf die ökologischen und pazifistischen Bewegungen östlich des Rheins um den Geisteszustand der Deutschen. Mit dem weltpolitischen Umbruch des Jahres 1989-90, der Fall der Berliner Mauer, verschoben sich diese Fronten der gouvernementalen und der gesellschaftlichen Einstellung zum Vis-à-vis in erheblicher Weise. Während das französische Volk nämlich den Fall der Berliner Mauer mehrheitlich begrüßte, zum Teil sogar sehr enthusiastisch, reagierten Teile der Pariser Classe Politique verunsichert, mitunter sogar abweisend. François Mitterrand selbst focht die prinzipielle Legitimität eines deutschen Nationalstaats zwar nicht an, wünschte dessen Wiedergeburt aber gewissermaßen ad Kalendas Graecas, also auf St. Nimmerleinstag, zu verschieben. Enttäuscht, ja verbittert, nahmen die Deutschen zur Kenntnis, wie kühl der Präsident die französische Staatsräson zu verteidigen verstand, als er Europas Machtgeografie, eine seiner Lieblingsvokabeln, in Gefahr wähnte. Die Wiederherstellung der deutschen Einheit 1990 goss die deutsch-französischen Beziehungen in ein neues Fundament. Mit nunmehr 80 Millionen Einwohnern, der bevölkerungsreichste Staat Westeuropas, stieg Deutschland unweigerlich zur politisch-ökonomischen Vormacht auf. Das jahrzehntealte Equilibre des Desequilibre, das Gleichgewicht der Ungleichgewichte, wie der kanadische Historiker Stanley Hoffmann das einmal genannt hat, die Austarierung der deutschen Wirtschaftsmacht durch die französische Militärmacht und damit die Herstellung einer Balance zwischen beiden Mächten, die geriet nun aus den Fugen. Um dieses Übergewicht zu mindern, ganz generell dem taumelnden Kontinent dann auch noch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Halt zu geben, verlangte Mitterrand von Kohl die seit Jahren stagnierende Debatte über eine europäische Wirtschafts- und Währungsunion endlich zum Abschluss zu bringen. Nur mühsam fasste das Couple Franco-Allemand, wie das einmal genannt worden ist, wieder Tritt, funktionierte dann aber ja doch so gut, dass diese Union 1992 im Maastrichter Vertrag aus der Taufe gehoben werden konnte. Nach der Demission Mitterrands und der Abwahl Kohls 1995 bzw. 1998 stellte sich der Eindruck ein, als ob die in Berlin und Paris nun regierenden Enkel der Nachkriegsvisionäre die bilaterale Freundschaft eher lustlos verwalteten. Vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung, wie auch der Debatte über eine europäische Verfassung, gerieten die Beziehungen in so schwere Turbulenzen, dass in der Presse bereits ein Requiem für die deutsch-französische Achse geschrieben wurde. Erst der Konflikt zwischen den USA und dem Irak 2003 bewog die politischen Führungen zum neuerlichen Schulterschluss. Herausgefordert von heftigen Vorwürfen der US-Administration an das sogenannte alte Europa, schmiedeten der neoliberalistische Präsident Jacques Chirac und der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder eine Allianz und stellten so dem Unilateralismus Amerikas die Perspektive einer multipolaren Welt entgegen. Ohne jene private Exklusivbeziehung zu pflegen, wie Kohl und Mitterrand oder Giscard und Schmidt sie ausgezeichnet hatte, trafen sich Chirac und Schröder in dem Wunsch einer Wiedergeburt der Verständigung, wie sie das nannten, und stellten sich dann ja sogar mit ihrer öffentlichkeitswirksamen Umarmung beim D-Day-Gedenken in der Normandie 2004 auch symbolisch in die Riege ihrer Vorgänger. Vor diesem Hintergrund war es nicht verwunderlich, dass die Bundestagswahl 2005 in Frankreich eher gemischte Gefühle auslöste. Zwar sahen nicht wenige Franzosen in der CDU-Kanzlerkandidatin Angela Merkel eine Hoffnungsträgerin, die die lahmende deutsche Wirtschaft zum Wohle Europas wieder in Schwung bringen könne. Gleichzeitig aber beobachteten sie mit Sorge, wie die CDU-Vorsitzende den anti-amerikanischen Kurs des Kanzlers Gerhard Schröder zu konterkarieren suchte, der deutsch-französischen Entente also offenbar weniger Gewicht beimaß. Jacques Chirac stellte sich nach der Niederlage Gerhard Schröders schnell auf die neue Konstellation ein, konnte aber nicht verhindern, dass es den Versöhnungsritualen entwachsenen Partnerschaft zunehmend schwerer fiel, die neuen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Das Verhältnis zwischen Chirac und Angela Merkel blieb immer eher distanziert. Die Wahl Nicolas Sarkozys 2007 war dann nicht dazu angetan, diese Lage zu verbessern. Dass Frankreichs neuer Staatschef das deutsch-französische Einvernehmen als wesentlichen Motor der europäischen Einigung würdigte, wurde in Berlin gern gehört. Sein Führungsanspruch traf an der Spree hingegen auf deutlichen Missmut. Schnell oszillierte das Bild des Hyperpräsidenten, wie das ja in der Presse hieß, zwischen Faszination, Befremden und wachsender Gereiztheit. Vor allem Nicolas Sarkozys Lieblingsprojekt der ersten Monate, die Gründung einer Union pour la Méditerranée, entwickelte sich zu einem schweren Konflikt zwischen beiden Regierungen. Während die Bundesregierung die Probleme des Mittelmeerraums als europäische Gemeinschaftsaufgabe betrachtete, strebte Frankreich die Bildung einer regionalen, begrenzten Union an und spekulierte doch vor allem auf den eigenen Machtzuwachs. Die deutschen Irritationen nahmen dann noch weiter zu, als Sarkozy im Frühjahr 2008, vor wenigen Monaten beim Staatsbesuch in Großbritannien, mit einem Plädoyer für eine neue französisch-britische Entente aufwartete und implizit das deutsch-französische Verhältnis offenbar zu relativieren schien. Zum Bruch wollten beide Regierungen es in Paris, die in Paris und die in Berlin, jedoch nicht kommen lassen, im Gegenteil. Anfang April 2008 verständigten sie sich auf eine gemeinsame Linie über die Mittelmeerunion. Im Juni sagte Angela Merkel Sarkozy dann zu, diese französische EU-Präsidentschaft nach Kräften zu unterstützen. Sarkozys Liebeserklärung anlässlich der Verleihung des Karlspreises der Stadt Aachen an Angela Merkel muss nicht unbedingt für bare Münze genommen werden, neigt er doch ganz offensichtlich zu einem anderen Frauentyp. Vielmehr fühlte sich der Machtpolitiker Sarkozy wohl in Merkels Schuld, war es doch die Kanzlerin gewesen, die ihm, zumindest dem Urteil der französischen Presse nach, mit ihrem Widerstand gegen seinen Mittelmeerplan davor bewahrt hatte, als Chef eines Clans von Olivenpflückern auftreten zu müssen, wie das in der Presse so formuliert wurde. Wunder unserer Zeit. So hat Charles de Gaulle die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg einmal genannt. Führt man sich die nationalistischen Exzesse des 19. und 20. Jahrhunderts vor Augen, kann die Aussöhnung in der Tat als Wunder bezeichnet werden. Von Adenauer und Schumann initiiert, gewann sie dank Adenauer und de Gaulle völkerrechtliche Gestalt. Auf der Basis des Élysée-Vertrages ist seit 1963 ein Netz von Kontakten entstanden, das unter souveränen Staaten einmalig sein dürfte. Durch das im gleichen Jahr unterzeichnete Abkommen über das deutsch-französische Jugendwerk sind allein 8 Millionen deutsche und französische Jugendliche zusammengeführt worden. Zur Verklärung der Erbfreundschaft, von der heute die Rede ist, scheint meines Erachtens jedoch kein Anlass zu bestehen. Nach dem Generationenwechsel auf den politischen Führungsetagen sind die Akteure nicht mehr vom Bedürfnis nach Aussöhnung geprägt, sondern von der Aufgabe, die Alltagsschwierigkeiten der Kooperation zu meistern. Mit der Normalisierung des deutsch-französischen Verhältnisses droht eine Banalisierung einherzugehen. Unter der Oberfläche von gestanzten Freundschaftsbeteuerungen gären aber noch heute verdrängte Ängste, verhüllte Drohungen. Erinnern Sie sich noch an die Warnungen französischer Publizisten vor einem neuen Vierten Reich nach dem Fall der Berliner Mauer? Erinnern Sie sich an die harten Auseinandersetzungen um den Airbus-Konzern oder die Schuldzuweisungen an die Adresse der Bundesregierung in der Finanz- und Bankenkrise dieser Tage? Von Missachtung der europäischen Schicksalsgemeinschaft war in Paris die Rede. Willensbekundungen politischer Akteure verlaufen im Sand, wenn es an gesellschaftlicher Umsetzung mangelt. Gesellschaftliche Arbeit verfehlt ihre Wirkung, wenn sie nicht von den politischen Entscheidungsträgern unterstützt wird. Es wäre fatal, falls es gouvernementalen oder gesellschaftlichen Geschichtsverächtern, Zitat, gelänge, die Aushöhnung bloß zu historisieren, also als Produkt der Geschichte hinzustellen. Die deutsch-französische Freundschaft, und das sage ich nicht nur hier in diesem Hause, ist weder antiquiert, noch ist sie selbstverständlich. Sie ist vielmehr das, was der französische Schriftsteller Ernest Renan 1882 für die französische Nation reklamiert hat. Un plébiscite de tous les jours. Die Zukunft unserer beiden Länder, so rief Charles de Gaulle einer begeisterten Menge deutscher Jugendlicher am 9. September 1962 unweit von hier in Ludwigsburg zu. Diese Zukunft und gleichzeitig der Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet werden kann und muss, und der höchste Trumpf für die Freiheit der Welt, bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft, zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. Diesem großen Wort der französischen Jahrhundertgestalt habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.